Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Der Nationalrat will Rumänien und Bulgarien mit Millionenkrediten unterstützen. Die Notenbanken machen konkrete Vorschläge gegen künftige Finanzkrisen und nehmen dabei Maß an der Schweiz. Israel hält trotz internationaler Kritik am Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland fest. Wir fragen, weshalb. Außerdem, die Libyen-Politik wird zum Albtraum auch für den britischen Premier. Und eine Reportage über Waldmenschen, die in Malaysia versuchen, die letzten Tiger zu beschützen. Hier im Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Uli Zindl mit den Nachrichten.
Die Schweiz soll die neuen EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien mit 257 Millionen Franken unterstützen. Zum Auftakt der Herbstsession hat der Nationalrat einen entsprechenden Rahmenkredit klar angenommen. Die SVP wehrte sich vergeblich. Der Schweizer Beitrag soll mithelfen, die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten innerhalb der EU abzubauen. 2/3 des Geldes erhält Rumänien, 1/3 Bulgarien. Die Armee kann Material für knapp 500 Millionen Franken bestellen. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat das Rüstungsprogramm 2009 gutgeheißen. 2008 war das Rüstungsprogramm fast doppelt so teuer. Die Schweiz hat mit Großbritannien ihr 6. Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet. 8 weitere Abkommen sind bereits ausgehandelt. Insgesamt müssen bis Ende Jahr 12 Abkommen unterzeichnet werden, damit die Schweiz von der grauen Liste der Steueroasen gestrichen werden kann. Die Vereinigung der 27 weltweit führenden Zentralbanken, der sogenannte Basler Ausschuss, hat sich auf strengere Regeln für die Aufsicht von Finanzinstituten geeinigt. Demnach sollen Banken mehr Geld für Krisenzeiten zurücklegen und Obergrenzen für eine Schuldenaufnahme erhalten. Jean-Claude Trichet, der Präsident der Europäischen Zentralbank, bewertet die Einigung als umfassende Antwort auf die Finanzkrise. In London sind 3 muslimische Briten in einem Berufungsprozess der Verschwörung zum Massenmord schuldig gesprochen worden, weil sie Anschläge auf Flugzeuge geplant hatten. Im August 2006 wollte die Gruppe Flugzeuge auf dem Weg in die USA und nach Kanada mit selbstgemachten Flüssigbomben sprengen. Ein erster Prozess war letztes Jahr trotz klarer Beweise zu keinem klaren Urteil gelangt. Nach dem Vorfall wurden die Regeln für die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck weltweit verschärft. Die deutsche Armee hat den Luftangriff auf 2 entführte Tanklastwagen in Afghanistan erneut verteidigt. Der Beschuss sei militärisch notwendig und richtig gewesen, sagte ein Sprecher. Die deutsche Armee hatte den Angriff angefordert. Es ist weiterhin unklar, wie viele Menschen dabei starben. Der afghanische Präsident Karzai hatte den Angriff kritisiert. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel wird morgen an einer Sondersitzung des deutschen Parlaments eine Regierungserklärung zu dem Vorfall abgeben. Pakistanische Sicherheitskräfte haben am Khyber-Pass im Grenzgebiet zu Afghanistan 33 Aufständische getötet. Damit steigt die Zahl der getöteten Kämpfer nach offiziellen Angaben auf fast 120 seit Beginn der Offensive vor rund einer Woche. Der Khyber-Pass ist eine der wichtigsten Routen, über welche die Truppen in Afghanistan über Land versorgt werden. In Libanon verzögert sich die Bildung einer Einheitsregierung weiter. Die Kabinettsliste des designierten Ministerpräsidenten al-Hariri ist von der Opposition zurückgewiesen worden. Seit den Parlamentswahlen im Juni hat der Libanon keine neue Regierung. Staatspräsident Suleiman hatte verlangt, die Regierungsbildung bis zum Beginn der UN-Vollversammlung Ende September zu beenden. Ein Raser, der im luzernischen Malters den Tod zweier Mitfahrer verursacht hatte, muss für 6 Jahre ins Gefängnis. Das Luzerner Obergericht hat ein früheres Urteil bestätigt. Der Autofahrer hatte vor 4 Jahren einen Selbstunfall verursacht, bei dem seine beiden Mitfahrer ums Leben kamen. Der heute 28-jährige Mann dürfte mit fast 190 Stundenkilometern gefahren sein, bei erlaubtem Tempo 100. Wegen der Wirtschaftskrise werden in der Schweiz immer weniger Wohnungen gebaut. Im ersten Halbjahr fast 10% weniger, verglichen mit dem letzten Jahr, nämlich nur noch rund 17.600. Besonders stark war der Rückgang in kleineren Gemeinden. Auch in den Agglomerationen Lausanne und Zürich kamen weniger Wohnungen neu auf den Markt. In Bern, Basel und Genf hingegen stieg die Zahl neuer Wohnungen massiv. Der Schweizer Forscher Michael Grätzer und drei weitere Forscher haben den diesjährigen Preis der Balzan-Stiftung erhalten. Der Preis ist mit je 1 Million Franken dotiert. Michael Grätzer forscht an der ETH Lausanne. Er werde unter anderem für seine Erfindung und Entwicklung eines neuen Typs von Photovoltaik-Solarzellen ausgezeichnet, teilt die Stiftung mit. Die Hälfte des Preisgeldes sollen die Ausgezeichneten in Forschungsprojekte investieren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.182 Punkten plus 1%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 51,92 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,603. Das Wetter, auch morgen bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig. Zu Tagesbeginn bilden sich in Gewässernähe lokale Nebelfelder, die Höchstwerte liegen bei 24 bis 26 Grad. Am Mittwoch bleibt es bei sonnigem Spätsommerwetter, jeweils am Morgen hat es vor allem an den Flussläufen einige Bodennebelfelder bei rund 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Der Nationalrat will Rumänien und Bulgarien nicht mit Geldentzug bestrafen. Kampf dem Casino-Kapitalismus, die vielgescholtene Schweiz ist plötzlich Vorbild. Und die Finanzmärkte suchen schon wieder den schnellen Profit mit Risikogeschäften, dazu ein Gespräch. Die Manöver vor der Küste Somalias führen zu Manövern im Büro des Parlaments. Auch Großbritannien hat ein Libyen-Problem, eins, das Gordon Brown selbst verschuldet. Provokationen aus Jerusalem, was bezweckt Netanyahu mit seinem Konfrontationskurs in der Siedlungsfrage? Down Under ganz oben, Australien kennt keine Wirtschaftskrise und 7 Wildhüter, aber nur 1 Pistole. Malaysia als Drehscheibe des illegalen Tierhandels, dazu die Reportage. Bulgarien und Rumänien, die neuen Mitgliedsländer im Osten der Europäischen Union, werden auch von der Schweiz mit Geld unterstützt, mit viel Geld. Neben der sogenannten Kohäsionsmilliarde, über die wir an der Urne abgestimmt haben, beschloss der Nationalrat, wir haben es gehört, eine zusätzliche Förderung von 250 Millionen Franken. Die Hilfe ist umstritten, vor allem Bulgarien unternehme nicht genügend gegen die Korruption, sagen Kritiker. Deshalb hat die EU diesem Land vorübergehend Hilfsgelder gestrichen. Von solchen Strafaktionen aber will die Schweiz nichts wissen, Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Sich für die beiden Länder Rumänien und Bulgarien einzusetzen, ist derzeit nicht einfach. Zu viele Korruptionsfälle wurden in den letzten Jahren bekannt. Da muss jeder verantwortungsvolle Politiker aufpassen, Geld nicht in falsche Hände zu legen. Gerade wegen dieser schwierigen Situation müsse die Schweiz nun aber solidarisch sein, sagte Sozialdemokrat Mario Fehr.
Selbstverständlich gibt es dort nach wie vor Korruption. Selbstverständlich gibt es organisiertes Verbrechen. Wenn alles in Ordnung wäre, dann müssten wir auch keinen Beitrag sprechen. Wenn alles in Ordnung wäre, dann bräuchten diese Staaten unsere Hilfe auch nicht.
Mario Fehr hatte die große Mehrheit des Rates hinter sich. Bulgarien und Rumänien erhalten, wenn dann auch der Ständerat noch zustimmt, in den nächsten Jahren 257 Millionen Franken. Einzelprojekte in den Bereichen Sicherheit, Umweltschutz oder dann auch Unterstützung von Reformen werden finanziert. Nur die SVP stemmte sich gegen diese Osthilfe. Luzi Stamm.
Es kann nicht unsere Aufgabe sein, wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten in der EU auszuebnen und dafür Geld auszugeben. Ich bitte Sie deshalb, auf dieses Geschäft nicht einzutreten.
Ganz falsch, entgegnete Ursula Haller von der BDP. Die Schweiz habe ein großes eigenes Interesse, wenn es Bulgarien und Rumänien besser gehe.
Wenn es uns aber gelingt, mit diesem Betrag die Armut in den beiden Ländern zu mildern, die schwachen staatlichen Institutionen zu stärken und damit die illegale Migration und die damit verbundene grenzüberschreitende Kriminalität einzudämmen, Herr Stamm, dann meine ich, haben wir einiges erreicht, sicher noch nicht alles.
Und Walter Müller von der FDP erinnerte an das große Marktpotenzial im Osten.
Wir machen das im eigenen Interesse. Das ist eine Investition in zukünftige Wirtschaftsräume. Und wir setzen das eigenständig um.
Diese letzte Bemerkung der eigenständigen Umsetzung war ein Seitenhieb an die SVP, die die Hilfe an Bulgarien und Rumänien daran knüpfen wollte, dass auch die EU ihre eigenen Mitglieder wieder vollumfänglich unterstützt. In der Tat hält Brüssel derzeit gewisse Gelder zurück, um Druck auszuüben. Nun wollte sich die SVP hier der EU-Taktik anschließen, was viel Häme im Rat auslöste. Ausgerechnet die SVP wolle sich in Abhängigkeit der EU begeben, hieß es von links und rechts. Die Schweiz solle souverän eine eigene Osthilfe beschließen, sagte schließlich Hans-Jürg Fehr von der SP.
Also die EU schaut genau hin und der Schweizerische Bundesrat wird auch genau hinschauen, bevor die ersten Gelder dieses Kredites ausgegeben werden.
Als dann auch noch Außenministerin Micheline Galmiret versprach, man werde jede Geldzahlung ganz genau kontrollieren und bei Missbrauch sofort einschreiten, war die Sache entschieden und der Rat setzte ein Solidaritätszeichen für Bulgarien und Rumänien. Die SVP blieb mit ihrem Nein isoliert.
Dieter Kohler. Wie können künftige Finanzkrisen verhindert werden? In 2 Wochen, also gut 1 Jahr nach dem Kollaps der Finanzmärkte, treffen sich die Chefs der mächtigsten Industrie- und Schwellenländer. Die Aufsichtsbehörden und die Notenbanken haben sich bereits getroffen. Sie machen konkrete Vorschläge und die Schweiz wirkt dabei wie eine Musterschülerin. Rainer Bohrer.
Zentralbanker sind nicht bekannt für besonders markige oder klare Aussagen, auch Jean-Claude Trichet nicht. Der Präsident der Europäischen Zentralbank EZB hielt heute in Basel am Sitz der Bank für internationalen Zahlungsausgleich immerhin fest, dass sich wichtige wirtschaftliche Kennzahlen besser entwickeln als bis jetzt prognostiziert.
We were observing a confirmation of some better indicators than previously anticipated.
Im Klartext: Der freie Fall der Wirtschaft in den letzten Monaten scheint etwas abgebremst. Das aber folgte auf dem Fuß. Nach dem Absturz des Finanzsystems vor ziemlich genau 1 Jahr müsse man sehr vorsichtig bleiben.
It is also a common factor that we have to remain prudent and cautious.
Gerade weil noch sehr ungewiss ist, ob sich die Weltwirtschaft rasch wieder erholt, braucht es neue Regeln für die Finanzbranche. Schließlich wolle man die Lehren aus der Vergangenheit ziehen, um eine nächste Blase oder abnormales Risikoverhalten zu verhindern, sagt Jean-Claude Trichet.
We draw all the lessons from the past and we avoid this kind of bubbles, absence of attention to abnormal risks being taken.
Seit gestern verlangt der sogenannte Basler Ausschuss der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dass sich die Banken ein besseres Reservepolster in Form von Eigenkapital zulegen. Auch der vor der Krise grassierenden Verschuldung der Banken soll ein Riegel geschoben werden. Vorschreiben will man den Banken zudem, dass sie mehr flüssiges Geld in ihren Kassen halten. Dies alles sind Regulierungen, die die Schweizer Finanzmarktaufsicht den beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse bereits letzten November vorgeschrieben hat oder noch vorschreiben will. Entsprechend erfreut zeigte man sich heute bei der FINMA. Der Weg der Schweiz scheint international Zustimmung zu erhalten. Jean-Claude Trichet von der EZB betonte, dass die Beschlüsse gestern einstimmig gefällt worden seien.
It's a very, very, very important work that we are all doing in a remarkable consensus at the global level.
Trotz Einigkeit von Notenbankern und Aufsichtsbehörden, der Teufel steckt im Detail. Kurze Zeit nach dem UBS-Fast-Totalschaden vom vergangenen Herbst verordneten die Schweizer Aufsichtsbehörden den beiden Grossbanken deutlich höhere Anforderungen. Von solch klaren Verschuldungsgrenzen oder Eigenkapitalanforderungen ist im Dokument des Basler Ausschusses jedoch nichts zu lesen. Am Treffen der G20 in 2 Wochen in Pittsburgh wird sich zeigen, ob auch die anderen Finanzplätze auf der Welt mit ihren Banken ähnlich streng umgehen. Andernfalls könnten die beiden Schweizer Grossbanken international ins Hintertreffen geraten. Dennoch, ein wenig strenger als der Rest der Welt dürften die hiesigen Bankenregulierungen bleiben. Denn kein anderes Land auf der Welt hat ein solches Klumpenrisiko zu tragen wie die Schweiz mit UBS und Credit Suisse.
Vorschläge der Zentralbanken, um das Finanzsystem und die Finanzmärkte krisensicherer zu machen, Rainer Bohrer berichtete. Doch wie sieht's eigentlich inzwischen aus an diesen Finanzmärkten? Welche Lehren wurden gezogen? Wie durch Wunderhand verwandelten sich ja dort miserable Immobilienkredite in hochinteressante, sogenannte strukturierte Produkte. Strukturierte Produkte, von denen Banken sich das große Geld versprachen, von denen aber bald niemand mehr wusste, ob sie nun hochriskant oder gar völlig wertlos sind. Bei mir im Studio Markus Mucklin. Markus Mucklin, wo stehen wir an diesen Märkten? Wieder am selben Ort wie vor der Krise?
Nein, sicher nicht am selben Ort. Nach dem großen Zusammenbruch, der großen Flaute, ist jetzt aber wieder mehr los. Also wir hatten ja vor allem den Tiefpunkt an den Aktienbörsen im März etwa und seither sind die Kurse wieder nach oben gegangen. Und nicht nur an den Aktienmärkten läuft wieder mehr, aber nicht mehr wie in der alten Zeit gewissermaßen, sondern auch bei anderen Wertpapieren.
Anderen Wertpapieren sind da auch diese berühmt-berüchtigten strukturierten Produkte darunter, die ja am Anfang standen der Subprime-Krise.
Ja, strukturierte Papiere durchaus. Allerdings, wenn man es vergleicht mit dem Ausbruch der Krise, es sind nicht Immobilienpapiere, nicht Hypothekenpapiere. Der Immobilienmarkt ist nach wie vor nicht in dem Zustand, wie er gewesen ist. Es ist nach wie vor eine Flaute eigentlich feststellbar. Aber beispielsweise heute hat etwa der Versicherungskonzern Swiss Re gemeldet, dass Versicherungsrisiken wieder vermehrt gehandelt würden. Oder auch in den USA gibt es Meldungen, wonach ein eigentlicher neuer Boom gerade mit Lebensversicherungspolicen in Gang kommen könnte. Es gibt jedenfalls solche Vermutungen oder auch Pläne gewissermaßen, dass dann Lebensversicherungspolicen beispielsweise aufgekauft würden, dann neu in Tranchen aufgeteilt würden und danach dann neu gebündelt würden. Also nach dem alten Motto, das wir kennen von der Subprime-Krise. Es stellt sich dann natürlich auch hier wieder die Frage, wie das genau abläuft, wie übersichtlich ist das Geschäft, wird es übersichtlicher sein als bisher oder wer prüft es auch? Die Ratingagenturen und werden sie es tun, wie sie es gemacht hatten vor der Krise oder werden sie seriöser arbeiten? Da stellen sich natürlich bange Fragen.
Diese Ratingagenturen, die ja eben, Sie sagten es, die Qualität dieser hochriskanten und undurchsichtigen Papiere vor der Krise sehr schlecht beurteilten. Ist man da weiter? Gibt es da Ideen, Pläne?
Man ist ein klein bisschen weiter, mindestens von den Ideen her. Das heißt, man hat den Ratingagenturen gesagt, sie sollen eigentliche Verhaltenskodizes sich machen. Das heißt also, transparenter dann handeln, also sich dazu verpflichten oder auch das versprechen, dass man auch nachvollziehen kann, diese Ratings, die sie dann abgeben. Aber es sind eigentlich vor allem jetzt mal Diskussionen und erste Schritte getan wurden, aber noch nicht mehr. Das hat sich gerade jetzt beim G20-Treffen in London auch gezeigt. Die Regulierungen sind noch nicht da, sondern sie kommen schrittweise im besten Falle.
Und die Finanzhäuser, die solche explosiven Produkte aufgelegt hatten, wo steht man da?
Da sollte natürlich auch Reformschritte getan werden und ganz besonders wichtige eigentlich, auch wichtiger als beispielsweise die Bonusfrage, würde ich mal wagen zu sagen. Deshalb wichtiger, weil diese Finanzhäuser hatten ja bisher die Möglichkeit, die gesamten Risiken von solchen Papieren weiterzureichen, weiter zu verkaufen gegen lukrative Kommissionen. Und da spricht man darüber, neue Regeln zu machen, dass mindestens ein Teil, vielleicht 10% dieser riskanten Papiere dann in den eigenen Büchern gehalten werden müssten. Und das sollte dann diese Kreierer eigentlich dieser Wertpapiere anhalten, dann nicht mehr so riskante Papiere in Umlauf zu setzen. Aber auch da, die Diskussionen laufen, Entscheide sind noch nicht gefällt.
Fazit, also vieles ist in Diskussion, aber noch sehr wenig bis gar nichts wirklich neu geregelt.
Dem ist so und da stellt sich natürlich dann schnell auch die Frage, kommen die Regulierungen rechtzeitig oder kommt man bereits wieder in eine Phase von neuen Blasen und kommen die Regulierungen zu spät und mit der Gefahr auch noch gleichzeitig, wenn das Geschäft wieder läuft, könnte auch der Druck natürlich nachlassen, dann solche Reformen, die wirklich nötigen Reformen dann auch zu bewerkstelligen.
Einschätzungen von Markus Mucklin. Bis zu 30 Schweizer Armeeangehörige sollen bei der Antipiratenoperation Atalanta teilnehmen, so will es der Bundesrat. Doch bevor der erste Schweizer Soldat vor der somalischen Küste patrouilliert, gibt es nun einen Schuss vor den Bug. Grüne und SVP-Parlamentarier bewirkten, dass das Ratsbüro, welches die Geschäfte des Nationalrats vorbereitet, das Thema von der Traktantenliste gestrichen hat. Mit der Verschiebung des Atalanta-Entscheids wird das Zeitfenster für einen Einsatz von Schweizer Armeeangehörigen in Somalia immer kleiner, denn der EU-Einsatz läuft Ende 2010 aus. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Schweiz stecke mitten in einer Wirtschaftskrise, betont Nationalrat Kaspar Bader, der als SVP-Fraktionspräsident auch im Ratsbüro sitzt. Seiner Meinung nach ist die Herbstsession vollgepackt mit wichtigeren Geschäften als der Antipirateneinsatz Atalanta.
Deshalb habe ich den Antrag gestellt, dieses Geschäft Atalanta, welches für unser Land nicht von großer Wichtigkeit ist, für die Bevölkerung in diesem Land zu verschieben.
Mit diesem Antrag auf Verschiebung ist die SVP auch durchgekommen, mit Hilfe von Grünen, aber beispielsweise auch CVP-Vertretern. Am Donnerstag in einer Woche soll also nicht über Atalanta debattiert werden. Dass das Ratsbüro damit die politische Diskussion im Nationalrat vorerst verhindert hat, ärgert SP-Sicherheitspolitikerin Evi Allemann.
Das ist ein undemokratisches, unfaires Vorgehen, denn der Atalanta-Einsatz ist befristet auf Ende 2010 und wenn wir jetzt nicht darüber entscheiden, ist in den Sternen, ob wir je den Einsatz machen können.
Für Allemann ist die Strategie der Atalanta-Gegner offensichtlich.
Ich denke, dass man das Geschäft von SVP-Seite her möglichst verzögern will, sodass es stirbt, bevor man je demokratisch darüber entschieden hat.
Und tatsächlich, für SVP-Fraktionspräsident Bader wäre es kein Problem, wenn der Atalanta-Einsatz gar nie ins Rollen käme.
Für mich persönlich muss Atalanta nicht kommen. Ich sehe den Sinn und Zweck dieser Aktion nicht ein.
So der SVP-Fraktionspräsident, und auch die grüne Fraktionspräsidentin Maya Graf macht keinen Hehl daraus, dass ihr ein Schiffbruch von Atalanta gelegen käme.
Wir Grüne haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir dieses Geschäft nicht brauchen und auch nicht wollen. Und jetzt ist es uns natürlich ganz recht, dass wir in dieser Herbstsession wirklich wichtigen Geschäften wie eben zu Konjunktur und Arbeitslosigkeit den Platz freimachen können und dieses Geschäft weiter nach hinten geschoben wird.
SP-Sicherheitspolitikerin Allemann will diese offenkundige Verzögerungstaktik nicht hinnehmen. Sie will den Antipirateneinsatz Atalanta am nächsten Mittwoch wieder ins Programm hieven.
Wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir das Geschäft wieder auf die Traktantenliste heben können, denn dieser Entscheid müssen wir in dieser Session fällen. Der Ständerat wird entscheiden, der Nationalrat soll nachziehen.
Tatsächlich wird der Ständerat bereits morgen Dienstag als Erstrat über Atalanta befinden. Ein starkes Ja zu Atalanta im Ständerat dürfte die Chancen für den Ordnungsantrag erhöhen. Doch spielt die Allianz zwischen Grünen und SVP auch im Nationalrat, dann droht der Ordnungsantrag Bach abzugehen. Über Atalanta könnte dann frühestens in der Wintersession debattiert werden. Und viele werden sich dann überlegen, ob sich dieser umstrittene Einsatz am Horn von Afrika überhaupt noch lohnt. Die Strategie der Atalanta-Gegner könnte damit aufgehen.
Pascal Krauthammer. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit der undurchsichtigen britischen Libyen-Politik, der Wirtschaft Australiens, die überraschend krisenresistent ist, und seiner Reportage über die Jagd auf Wildjäger in Malaysia. Zunächst aber Nahost. Eine halbe Million jüdische Siedler leben inzwischen in den von Israel besetzten Palästinensergebieten, obwohl solche Siedlungen nach internationalem Recht illegal sind und eines der Haupthindernisse im sogenannten Friedensprozess. US-Präsident Obama verlangt von Israel, dass der Siedlungsbau gestoppt wird. Doch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gab eben grünes Licht für den Bau von knapp 500 weiteren Häusern. Eine klare Provokation also. Ich fragte unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer nach dem Grund für diese Provokation.
Premier Netanyahu weiß, dass er sich dem amerikanischen Druck auf Dauer nicht total verweigern kann, aber er will sich nur so weit beugen wie unbedingt nötig. Das heißt, er versucht herauszufinden, wie weit er gehen kann, ob und wann die Obama-Regierung einknickt und von ihrer Forderung nach einem kompletten Siedlungsstopp abrückt. Es ist also ein Kräftemessen und Netanyahu führt dies mit dem Mittel der Provokation gegenüber Washington. Und gleichzeitig will er den Israeli zu Hause, vor allem den rechten Politikern und den Siedlern, zeigen, dass er es ist, der bestimmt, ob und wie viel im besetzten Westjordanland gebaut wird und nicht der amerikanische Präsident Obama.
Kann er denn mit dieser Strategie die Siedlerbewegung, wenn nicht zufriedenstellen, dann doch zumindest beruhigen?
Ich glaube nicht. Die Reaktionen zeigen deutlich, dass es jetzt schon Aufruhr gibt. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Problem. Aber man kann auch argumentieren, mit jedem weiteren Haus, das die Regierung in einer Siedlung bewilligt, verschärft sie das Problem. Die Sache wird noch schwieriger. Es ist nämlich in Wir sprechen hier nämlich wirklich im wörtlichen Sinn von einem hausgemachten Problem. Es sind mehr als 300.000 Siedler im Westjordanland, 200.000 in Ostjerusalem, und die Militanz unter diesen Siedlern nimmt in den letzten Jahren sehr zu. Das sagen ihnen alle Menschenrechtsorganisationen. Vor allem auch hat sie sehr stark zugenommen durch die starke Immigration aus Russland. Ein großer Teil der Siedler erkennt das Problem gar nicht, das die internationale Gemeinschaft und die Palästinenser mit ihnen haben. Sie fühlen sich total im Recht. Aber das kann keine Entschuldigung sein für eine israelische Regierung, diese Siedlungen weiterzubauen und den palästinensischen Staat zu verunmöglichen.
Eine israelische Regierung, die zugleich damit amerikanischen Protest provoziert. Obamas Unterhändler George Mitchell hat seine Nahostreise mindestens um einige Tage verschoben wegen dieses Siedlungsbeschlusses. Ist Netanyahu denn womöglich zu weit gegangen jetzt?
Ich glaube, die Signale aus Washington deuten darauf hin, also die verschobene Reise von Mitchell, die Sie angetönt haben, auch die Kritik aus Washington am letzten Freitag, als die amerikanische Regierung von den neuesten Bauplänen erfuhr. Gleichzeitig fällt aber auf, dass die US-Regierung nicht reagiert auf israelische Berichte und Gerüchte der letzten Wochen und Tage. Das kann ein Zeichen sein, dass die Obama-Regierung diese Phase als entscheidend betrachtet in ihrer Nahostpolitik. Denn Präsident Obama hat ja mehrfach gesagt, er wolle in diesem Monat im September den Friedensprozess im Nahen Osten unbedingt wieder anstoßen und voranbringen. Die Grundlage dazu hat er in Kairo im Mai mit seiner vielbeachteten Rede geschaffen. Er hat viel Gutwill gewonnen hier in der arabischen Welt, aber er kann diesen Gutwill über Nacht wieder verlieren. Und wenn er jetzt Netanyahu nachgibt, dann glaubt ihm hier keiner mehr, denn niemand hier glaubt an einen halben oder temporären Siedlungsstopp. Entweder stehen die Kräne still oder es geht im gleichen Stil weiter wie bisher.
Irene Meyer. Die Libyen-Politik ist nicht nur der Albtraum von Bundespräsident Merz. Sie bringt auch den britischen Premier Gordon Brown in eine schwierige Lage. Vor knapp drei Wochen entschied die schottische Regionalregierung, den libyschen Lockerbie-Attentäter Al-Megrahi vorzeitig freizulassen. Seither jagen sich Hinweise, Fakten, Verdächtigungen und Vermutungen über die Libyen-Politik der britischen Zentralregierung. Und Brown macht dabei eine bedenklich schlechte Figur. Martin Alliot.
Zwei Wochen lang schwieg Brown zur Freilassung des verurteilten Lockerbie-Attentäters Megrahi verbissen. Dann kam letzte Woche gleich eine ganze Salve.
There was no conspiracy, no cover-up, no double dealing, no deal in oil, no attempt to instruct Scottish ministers, no private assurances by me to Colonel Gaddafi.
Keine Verschwörung, keine Verschleierung, kein Doppelspiel, kein Ölgeschäft, keine Beeinflussung schottischer Minister, kein Flüstern in Gaddafis Ohr. Alles bestens also. Allein so simpel sind komplexe Ereignisketten selten, und Gordon Browns politische Schwäche ist es, seinen Zuhörern mit grimmiger Verbissenheit weismachen zu wollen, dass Löwen Vegetarier seien. Sein Vorgänger Tony Blair schaffte das gelegentlich, aber Brown ist diesbezüglich ein hoffnungsloser Fall. Und so entwickelt sich die öffentliche Wahrnehmung der brownschen Libyen-Politik scheibchenweise. Täglich kommt ein neuer Aspekt dazu, der den Eindruck verstärkt, dass die britische Regierung seit Jahren alles vermeidet, was der Familie Gaddafi missfallen könnte, um wertvolle Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Das heutige Beispiel betrifft die irisch-republikanische Armee, die Mitte der 80er Jahre von Libyen aufgerüstet worden war. Noch im letzten Oktober beschied Brown dem Anwalt britischer IRA-Opfer, er werde Libyen nicht um Entschädigungen bitten. Gestern Abend kam die Kehrtwendung.
I desperately care about what has happened to those people who have been victims of IRA terrorism. We'll appoint dedicated officers in the Foreign Office.
Er sorge sich verzweifelt um die Opfer der IRA und werde gleich einen Stab im Außenministerium einsetzen, um zu helfen. Also doch. Aber Brown konnte es dann nicht lassen, seinen Sprechern heute aufzutragen, die unwiderlegbare Kehrtwendung auch noch zu dementieren. Das ist es, was ihm immer wieder zum Verhängnis wird. Die sture Behauptung des Gegenteils, die Unfähigkeit, Fehler einzugestehen, die Gewissheit eines emotional unsicheren Mannes, in der Sache immer recht zu haben. Je tiefer sich Brown eingräbt, desto unverrückbarer wird der Eindruck, er habe seine Seele für libysches Öl verkauft. Und wie sehen das die Libyer? Heute wurde dazu der Anwalt Saad Jebar von der BBC befragt, der letzte Woche zum Schiedsrichter zwischen der Schweiz und Libyen ernannt worden war.
I find, and here I'm speaking objectively as a British person, I think, considering the goodwill generated by the release of Al-Megrahi on humanitarian grounds,
Als Brite müsse er objektiv sagen, dass das Vertrauen, das aus der vorzeitigen Entlassung McGrahys erwachsen sei, allmählich verschleudert werde.
But to raise the issue now of the IRA and the Libya's role that exert that might sour relations between the two countries.
Wenn jetzt die IRA-Opfer Teil der britischen Regierungspolitik würden, vergifte das die bilateralen Beziehungen. Mit anderen Worten, durch die wundersame Entdeckung seines politischen Rückgrates gefährdet Gordon Brown Libyens Wohlwollen. So wird die Leisetreterei zur Kardinaltugend. Den Vogel allerdings schoss heute Morgen Gaddafis Sohn Saif ab, als er am britischen Sender Sky News Zensuren für britische Demokraten verteilte.
They are political parties fighting each other, preparing themselves for the next election, and they are trying to use this tragedy for their agenda. They are disgusting.
McGrahy werde im britischen Wahlkampf politisch ausgeschlachtet. Die britischen Parteien seien widerwärtig. Was schrieb Erich Kästner einst Gordon Brown ins Stammbuch? Nie sollst du so tief sinken, von dem Kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken.
Viele europäische Länder rappeln sich nach der Finanzkrise langsam auf. Australien hat's besser. Down Under ist das Industrieland mit dem höchsten Wachstum. Selbst als die Krise auf ihrem Höhepunkt war, schrieb Australien fast immer positive Zahlen. Verantwortlich dafür sei vor allem China, sagt Wirtschaftsprofessor Quentin Grafton von der Australischen Nationaluniversität in Canberra. Der Akademiker ist einer der bekanntesten Beobachter der australischen Wirtschaftspolitik. Urs Welterlin hat ihn getroffen.
Australien sei während der gesamten Krise sozusagen dem Kugelhagel ausgewichen, meint Quentin Grafton.
Well, Australia dodged the bullet in terms of actually having a recession. We had a one quarterly decline in GDP, but that was it.
Nur in einem einzigen Quartal sei das Wirtschaftswachstum zurückgegangen. Das sei es dann schon gewesen. Australien hat Glück gehabt. Wie kaum ein anderes Land hat es die Wirtschaftskrise mit geringem Schaden überstanden. Doch Glück ist nicht alleine verantwortlich für die Entwicklung, sagt der Experte. Es war auch Politik. Sobald sich die Krise abzeichnete, pumpte die Regierung von Premierminister Kevin Rudd Milliarden in ein Stimulierungspaket im Wert von 5% des Bruttoinlandproduktes. Dazu die Senkung der Leitzinsen auf den tiefsten Stand in 49 Jahren und das Paket verfehlte seine Wirkung nicht. Der Rettungsanker aber sei China gewesen, denn die chinesische Wirtschaft sei durch ein eigenes Multimilliarden-Stimulierungspaket am Leben gehalten worden. Davon habe Australien direkt profitiert.
Because Australia exports a lot of commodities, in particular minerals, to China, that demand from China was able to keep us going, so to speak.
Weil Australien viele Rohstoffe nach China exportiere, vor allem Mineralien, habe die Nachfrage in China Australien quasi über Wasser gehalten, meint der Akademiker. Die Exporte, vor allem von Kohle und Eisenerz ins rohstoffhungrige China, haben sich in den letzten Jahren zum Fundament der australischen Volkswirtschaft entwickelt. Früher wichtige Wirtschaftsbereiche wie die Landwirtschaft haben derweil an Bedeutung verloren. Dass China inzwischen der wichtigste Handelspartner ist, sei potenziell aber eine Gefahr für das langfristige Wachstum Australiens, kritisiert Grafton. Australien sei abhängig geworden von einem anderen Land, einem anderen Markt. Ein noch größeres Risiko für den Wohlstand Australiens aber könnte der Klimawandel werden. Australien ist der größte Kohleexporteur der Welt und produziert über 80% seines eigenen Stroms mit dem Verbrennen dieses schmutzigen Rohstoffs. Doch der Kohle werde auf wachsenden Druck einer zunehmend umweltbewussteren Welt früher oder später die letzte Stunde schlagen. Und dann könne die Zukunft schwarz aussehen für den roten Kontinent.
What Australia has to do is to make sure it's making investments in areas of the economy and its people that will allow us to grow in other areas.
Australien müsse deshalb beginnen, in andere Sektoren seiner Wirtschaft zu investieren und in seine Menschen, meint Quentin Grafton. So könne es in anderen Bereichen wachsen. Doch mit der Investition in die Menschen, in die Ausbildung nämlich, hapert es schon seit Jahren. Es fehlt an öffentlichen Mitteln. Viele Universitäten können nur überleben, weil sie gut zahlende Studenten aus dem Ausland zulassen. Auch nach einer Zukunft außerhalb von Kohle und China zu suchen, war bisher kein erklärtes Ziel der australischen Politiker. Dabei wäre kaum ein Land besser geeignet für nachhaltige Industrien als der von Sonne und Wind verwöhnte fünfte Kontinent. Doch erneuerbare Energieformen sind über Jahrzehnte zugunsten der Kohle vernachlässigt worden. Zwar hat das Parlament vor kurzem zögernd beschlossen, dass ab 2020 ein Fünftel des Stroms aus nachhaltigen Energieformen stammen müsse. Kohle soll aber weiterhin die Oberhand behalten. Weshalb auch nicht, sagen sogar Regierungspolitiker. Australien habe schließlich noch Reserven für 700 Jahre.
Urs Welterlin. Zum Echo-Dossier. Tiger, Nashörner und asiatische Elefanten sind alle stark bedrohte Tierarten. Der Handel mit diesen Tieren ist illegal, aber auch sehr lukrativ. Mit Elefantenstoßzähnen, Tigerpenissen und Ähnlichem werden pro Jahr schätzungsweise 10 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Hauptabnehmer ist China. Gejagt werden die Tiere oft von Wilderern in Südostasien, zum Beispiel im Norden von Malaysia. Dort war ARD-Korrespondent Bernd Muschborowska mit Rangern im Dschungel unterwegs.
Im Belum-Nationalpark im Norden Malaysias geht die Wildlife Protection Unit der Umweltstiftung WWF im dichten Dschungel auf Streife. Sechs junge Männer, darunter auch zwei Orang Asli, Waldmenschen, wie die Ureinwohner der malaiischen Halbinsel genannt werden. Tagelang ziehen sie durch den Nationalpark an der Grenze zu Thailand, auf der Suche nach Tierfallen, die von Wilderern ausgelegt wurden. Tiger, Nashörner und andere vom Aussterben bedrohte Tierarten werden hier von illegalen Jägern aus Malaysia und den südostasiatischen Nachbarstaaten erlegt und über die naheliegende Grenze außer Landes gebracht, über Thailand und Vietnam bis nach China. Ruben Clemens von der Umweltstiftung WWF ist der Chef der kleinen Wildtierschutzeinheit. Wir haben diese Einheit im Oktober 2008 gegründet, weil hier im Belum-Nationalpark das Wildern sehr stark zugenommen hatte. Wir haben mit einer Gruppe von normalen Dorfbewohnern und ehemaligen Tourguides angefangen und sie für den Schutz von Wildtieren ausgebildet. Mit regelmäßigen Patrouillen unter Zusammenarbeit mit der Wildtierschutzbehörde können wir die illegale Jagd hier in der Region hoffentlich unterbinden. Seit Anfang des Jahres haben wir mehr als 80 Fallen gefunden und zerstört. Wir haben dabei geholfen, 7 Wilderer und 2 Wildtierhändler zu fassen und ein ganzes Camp der Wilderer ausgehoben. In einer kleinen Schlucht im Wald liegt der Kadaver eines Elefanten. Der Schädel ist mit einer Kettensäge zerschnitten, die Stoßzähne fehlen und überall liegen Knochen herum. Ein furchtbarer Gestank hängt in der Luft. Hermann und seine Kollegen von der WWF Wildtierschutzeinheit hatten den Elefantenkadaver bereits vor einigen Wochen gefunden. Wir haben diesen furchtbaren Gestank bemerkt und die Gegend hier deshalb genauer durchsucht. Dabei fanden wir den Elefanten hier. Die Stoßzähne waren mit einer Kettensäge abgeschnitten, denn die bringen auf dem Markt das meiste Geld. Wir haben die Wildtierschutzbehörde verständigt, die sind gekommen, haben Fotos gemacht und mit den Ermittlungen begonnen. Bei ihren Patrouillen im dichten Dschungel des Belum-Nationalparks finden die Männer der Wildlife Protection Unit immer wieder auch Spuren von Tigern. Nach Schätzungen der Umweltstiftung WWF leben auf der malaiischen Halbinsel noch etwa 500 Tiger. Weltweit gibt es wahrscheinlich weniger als 3000. Ihre Zahl sei in den vergangenen 10 Jahren um 40% zurückgegangen, meint Ruben Clemens.
Tiger parts from Malaysia probably go through Thailand.
Die einzelnen Körperteile der Tiger werden von Malaysia nach Thailand gebracht und von dort von Mittelsmännern weiterverkauft, vor allem nach China. Tigerteile werden noch immer in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet, unter anderem Tigerpenisse und Tigerknochen, aus denen sogenannter Tigerwein hergestellt wird. Viele Leute glauben, dass ihnen diese Produkte Kraft und Vitalität geben. Und dass sie Glück und Wohlstand bringen. Es gibt offenbar eine große Nachfrage. Angst, bei ihren Patrouillen im Dschungel auf einen Tiger zu treffen, haben die Tierschützer nicht. Man müsse nur aufpassen, dass man nicht von einer der riesigen Raubkatzen überrascht werde, sagt Maslan. Ich habe keine Angst, wenn ich einen Tiger sehe. Ich laufe einfach weg. Normalerweise läuft der Tiger auch weg, wenn er mich sieht. Nur wenn ich ihn nicht bemerke und er mich als Beute betrachten kann, dann wird es gefährlich. Bewaffnet sind die Mitglieder der Wildlife Protection Unit nicht. Waffen sind im Nationalpark verboten. Wenn die Tierschützer verdächtige Personen im Wald sehen oder Lagerplätze von Wilderern entdecken, verständigen sie die Wildtierbehörde. Doch deren Ausstattung ist auch nicht viel besser. Hairol Aluar, der Chef des Wildlife Departments im Bundesstaat Perak, klagt, dass er nicht genug Leute und zu wenige Waffen und Fahrzeuge habe, um gegen die Wilderer wirklich etwas unternehmen zu können. Wir haben 7 Ranger für den gesamten Bezirk und nur eine Pistole und 3 Gewehre. Außerdem haben wir nur 2 Fahrzeuge, aber die sind schon alt und meist kaputt. Manchmal leihen wir uns ein Auto vom WWF. Um die illegale Jagd auf Wildtiere zu stoppen, brauchen wir mehr Leute. Die Polizei und auch die Armee müssen mit eingebunden werden. Nach der offiziellen Statistik der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN gab es allein zwischen April und Juni dieses Jahres mehr als 20 erfolgreiche Polizeieinsätze gegen Wilderer und Wildtierhändler. Fast 5.300 lebende Wildtiere wurden dabei sichergestellt und über 4.800 tote Tiere oder Tierprodukte, insgesamt über 20 Tonnen. Das Ausmaß des illegalen Handels mit Wildtieren und Tierprodukten in Südostasien sei erschreckend, sagte der Chef des Wildtierschutznetzwerkes der ASEAN in der thailändischen Hauptstadt Bangkok, Chumpon Sukasem. Auch wenn die Täter immer häufiger geschnappt würden. Wir können einige Erfolge verbuchen, aber wir können noch lange nicht sagen, dass wir den illegalen Wildtierhandel gestoppt haben. Das ist ein riesiges Geschäft. Auf dem Schwarzmarkt werden jährlich schätzungsweise mehr als 10 Milliarden US-Dollar mit Produkten von geschützten Tieren umgesetzt. Genau weiß das niemand. Malaysia sei eine Drehscheibe für den illegalen Handel mit Wildtieren, sagt Chumpon Sukasem. Über den Hafen von Penang, den internationalen Flughafen von Kuala Lumpur und über die grüne Grenze mit Thailand würden die Tierprodukte zu den Endkunden gebracht. Meist nach Vietnam und China. Die Tiger werden in Stücke geschnitten, denn einen lebenden Tiger zu transportieren wäre zu schwierig. Die Stücke werden im Kofferraum eines Autos oder auf einem Pickup-Truck transportiert. Das ist sehr schwer zu entdecken. Die Routen des Wildtierhandels sind die gleichen wie die des Drogenschmuggels und Waffenhandels. Auch die Menschenhändler nutzen dieselben Wege. Aus allen südostasiatischen Staaten über Thailand zu den Endkunden in den Zielländern. Nach Einschätzung des Wildtierschutznetzwerkes der ASEAN könnte in den nächsten Jahrzehnten ein großer Teil der Tierarten in Südostasien ausgerottet sein, wenn die illegalen Aktivitäten nicht gestoppt werden.
Die Reportage von Bernd Musch-Borowsa. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke und für die Nachrichten Karin Britsch. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.